Heute im eBike News Podcast sprechen wir über ein Fahrradschloss, das Diebe zum Brechen bringt. Es geht um ein E-Bike, das mit hydraulischer Flüssigkeit statt einer Kette angetrieben wird. Und wir schauen uns einen Fahrradhelm mit Dauerlicht an, der keinen Akku braucht.
E-Bike News, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des E-Bike News Podcasts. Hier geht es um E-Bike Neuheiten, um Zubehör und wir geben Kaufberatung. Wir, das sind Simon, er ist Content Manager bei E-Bike News und Christian, ich bin Gründer des Magazins. Guten Tag, Simon.
Hi, hallo.
Sag mal, aus aktuellem Anlass, wurde dir schon mal ein Fahrrad oder E-Bike gestohlen?
Nee, noch konnte ich alles zusammenhalten, aber ich weiß, dass es bei dir ein bisschen anders ist, ne?
Naja,
Mr. E-Bike News.
Naja, ehrlich gesagt hat es schon angefangen, als ich meine Zeit lang in Amsterdam gelebt habe. Da wurden mir, glaube ich, in einem Jahr 3 gebrauchte Fahrräder damals noch gestohlen. Die waren teilweise auch mit 2 Schlössern angeschlossen. Also knackbar ist irgendwie alles. Und hier wurde auch das eine oder andere E-Bike schon gestohlen. Aber warum ich frage, es gibt jetzt ein besonderes Fahrradschloss. Und zwar soll das tatsächlich vor Diebstahl schützen. Das kann was ganz Besonderes. Was kann das denn, Simon?
Ja, das kann also wie soll ich das am besten sagen? Also wenn man versucht, es aufzubrechen, ist es so konzipiert, dass man innerhalb weniger Sekunden sich übergeben muss.
Wie geht das denn?
Ja, das war auch für uns so ein bisschen überraschend, als wir das gefunden haben. Also das Schloss gibt's wohl schon länger. Wir haben das jetzt aber irgendwie aus den Untiefen des Internets ausgegraben. Und da ist wohl ein Gasgemisch drin und das ist eben so zusammengesetzt, dass einem sofort kotzübel wird, sich der ganze Magen zusammenzieht und instant man sich übergeben muss.
Ich glaube, ich habe die Zahl gelesen, 99% der Fälle gibt es ein Spontanerbrechen.
Ja, genau, ein Spontanerbrechen, genau, so wird es kommuniziert, ja.
Das heißt also, es wäre auf jeden Fall eine sehr effektive Maßnahme, um sein Fahrrad oder E-Bike zu schützen.
Naja, zu schützen weiß ich nicht, auf jeden Fall dem Dieb eins auszuwischen. Also schützen können auch andere Schlösser, nur ja, da wird es dann echt unangenehm.
Naja gut, aber wir wissen ja schon, wenn man das richtige Werkzeug hat und die nötige Zeit, um etwas aufzubrechen, dann geht das auch. Aber das ist ja hier fast unmöglich. Ich frage mich nur, wie ist denn das, wenn ich keinen Schlüssel mehr habe, wenn ich den verloren haben sollte? Muss ich mich dann spontan erbrechen oder gibt es da eine andere Lösung?
Ja, oder du rufst eben die Polizei an und die muss sich dann spontan erbrechen, weil du musst ja nicht sagen, dass das gleich losgeht.
Okay, das ist ja ein bisschen
Spaß.
Fies.
Genau, also du kannst wohl Schlüssel natürlich nachbestellen, da ist jedes Schloss gekennzeichnet und dann gibt es da auch den dazugehörigen Schlüssel zum Nachbestellen, aber das geht natürlich halt nicht innerhalb von einer Stunde, sondern da muss man dann ein bisschen warten, wenn der weg ist.
Ich stelle mir das hier gerade so praktisch vor, rein praktisch vor. Ich wohne ja in der Nähe des Regierungsviertels in Berlin. Und wenn mal wieder ein Präsident kommt und alle Fahrräder werden abmontiert und Autos umgesetzt, dann hoffe ich, dass kenntlich gemacht wird, dass es ein entsprechendes Schloss ist und die Sicherheitskräfte dann das Unternehmen anrufen oder dich dann anrufen, damit es da nicht zum Spontanerbrechen kommt. Also auf jeden Fall eine sehr skurrile Angelegenheit. Das soll auch in Deutschland oder ist schon in Deutschland verfügbar. Wie viel soll es dann kosten?
Genau, man kann das bestellen, kostet allerdings 251 US-Dollar, das sind ja ungefähr 205 Euro. Normalerweise kostet das 180 Dollar und die Versandkosten nach Deutschland, die haben es wohl halt in sich und das kostet dann nochmal 72 Dollar Aufpreis. Für den Preis kriegt man fast ein halbwegs vernünftiges Schloss, vielleicht ein Vorgängermodell in Deutschland. Genau, also es ist relativ teuer, gerade im Verhältnis zu anderen Schlössern. Da muss man sich dann eben überlegen, ob man sich den Spaß oder auch nicht Spaß gönnen will, denn ich bin mir auch tatsächlich nicht sicher, wie rechtlich safe das ist, das einzusetzen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man dazu vielleicht sogar fast einen Waffenschein braucht. Das, oder ob es so ähnlich gehandhabt wird wie mit Pfefferspray oder sowas. Da rückt der Hersteller auch nicht so richtig mit raus, wie das denn überhaupt so ist, ob es da eine Rechtsgrundlage auch für gibt. Deshalb würde ich sogar, so toll das ist, fast empfehlen, da lieber auf was Vernünftiges zurückzugreifen und natürlich zusätzlich eine gute Versicherung abzuschließen, denn du hast es schon gesagt, Schlösser, die gehen alle irgendwann auf, je nachdem, mit was man für ein Werkzeug anrückt. Und ja, das ist natürlich immer doof, wenn es weg ist. Nur da kann tatsächlich nur eine gute Versicherung helfen, die dann für Ersatz sorgt.
Genau, und vielleicht auch ein Schloss, was hier lokal verfügbar ist. Also interessant fand ich auch, sie geben wohl keine Garantie, dass dann das Schloss geknackt wird und das Fahrrad doch weg ist. Das gibt es ja einige Schlosshersteller, die da schon einen anderen Weg beschreiten und dann immerhin sagen, okay, zu einem gewissen Betrag kriegst du dann anteilig dein Fahrrad, was dann doch gestohlen werden sollte, wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass unser Schloss geknackt wird, kriegst du das dann wieder. Soweit gehen die nicht. Insofern ein Schloss, was hier verfügbar ist, und wir haben ja auch einen Schlossratgeber, wo wir die wichtigsten Schlösser und die besten Schlösser vorstellen und auch einen Versicherungsratgeber, und in der Kombination, da ist man dann schon ziemlich sicher. Und ich gelobe, jedes neue E-Bike, was ich mir demnächst anschaffe, das werde ich versichern.
Ja, besser ist das. Du kannst ja nämlich hier den Leuten keine Versicherung andrehen und hast selbst keine. Das geht ja gar nicht.
Das ist wahr, genau. Aber ich habe gelernt, und auch hier in der Familie ist das Verständnis da, dass auf jeden Fall immer Versicherungen abgeschlossen werden. Ja, kommen wir zu einem zweiten spannenden Thema. Und zwar geht es da tatsächlich um ein neues innovatives E-Bike. Ich glaube, das haben wir schon häufiger gesagt, dass es innovativ ist, irgendein neues E-Bike. Aber diesmal geht es um ein neues Antriebskonzept. Denn bei normalen E-Bikes taucht entweder eine Kette auf oder es gibt einen Riemenantrieb oder auch eine Kardanwelle. Aber bei diesem E-Bike, dem OYO-Bike, ist das nicht so. Das funktioniert technisch anders. Wie funktioniert das?
Ja, wie funktioniert das? Also es ist per Hydraulik angetrieben. Wie es im Einzelnen funktioniert, das ist noch nicht so ganz klar, beziehungsweise da hält sich der Hersteller natürlich auch bedeckt, beziehungsweise die sind sowieso noch erst im Crowdfunding. Aber die Übersetzung findet eben nicht über eine Kette zum Hinterrad oder einem Riemen oder was du schon auch alles aufgezählt hast statt, sondern eben mit einer hydraulischen Flüssigkeit. Und da kann man physikalisch nur mutmaßen, wie es genau umgesetzt ist. Gehe davon aus, dass das irgendwie in der Kurbel vorne im Gehäuse komprimiert wird und dann, ja, nach hinten geleitet wird. Und aber wie es im Einzelnen funktioniert, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es nicht weiß.
Also so prinzipiell kennen wir ja hydraulische Systeme bei Bremsen beispielsweise, und das scheint ja so ein kreisförmiger Vorgang zu sein dort, dass dann die Kurbelbewegung diese Flüssigkeit nach hinten transportiert mit einem gewissen Druck und dann den Motor antreibt. Ich fand es auch interessant, dass der wohl ein Drehmoment von über 80 Newtonmeter haben soll, also schon ein bisschen auch was Kräftigeres. Und was ich bei dem Antrieb spannend fand, sie kombinieren das auch. Es ist nicht klar, ob das an der neuen Antriebsart liegt oder an irgendeiner anderen Mechanik, da einem anderen Bauteil, dass es eine stufenlose Schaltung gibt, eine Automatikschaltung letztlich. Das heißt, ich muss gar nicht mehr schalten, sondern das Rad erkennt automatisch, wie stark ich die Kurbel bewege und wie schnell ich mich bewege, und stellt dann entsprechend den Gang ein. Also eine endlose Ganganzahl soll es in diesem Rad geben.
Genau, ja, beziehungsweise halt dann auch keine Gänge, also wird dann eher so ein stufenloses Getriebe sein.
Was sind denn da die Vorteile aus deiner Sicht und was sind die Nachteile von so einem Antrieb? Ich meine, wir wissen halt relativ wenig darüber, deswegen sind es auch Mutmaßungen. Also ich denke nur gerade daran, bei einer Kette, klar, ist der Nachteil, die kann abspringen, du machst dich dreckig. Bei einem Riemenantrieb oder auch einer Kardanwelle, da bist du halt relativ verschleißfrei unterwegs und hast nicht so viele Probleme. Das ist hier wahrscheinlich, ja, und sauber. Und wahrscheinlich ist das hier auch der Ansatz.
Eben, also das ist natürlich ein geschlossenes System, da kommst du von außen nicht dran. Wenn man das jetzt mal mit einer herkömmlichen Kette und einer damit verbundenen Kettenschaltung auch oder einer Narbe vergleicht, wobei die Narbe natürlich da wesentlich wartungsärmer auch gegen äußere Einflüsse ist, ist das natürlich super cool, weil da siehst du von außen nichts, da hast du keine dreckigen Hosenbeine mehr, musst nichts schmieren, ist bei Wind und Wetter einfach ein geschlossenes System. Das hat natürlich erstmal schon super viele Vorteile. Wie das aber nachher ist, was Verluste angeht, wie da der Wirkungsgrad ist von dem System und sowas, das könnte halt vielleicht ein Nachteil sein. Ich weiß nicht, die Fahrradgeschichte ist jetzt, glaube ich, so mittlerweile über 100 Jahre alt. Ob da nicht, ja, zwischenzeitlich auch mal einer einen Gedanken in so eine Richtung verschwendet hat. Wir kennen es nicht ganz genau. Leider kann man das dann schwer beurteilen auch. Müsste man mal fahren, müsste man sich mal ganz genau angucken. Aber ist natürlich auf jeden Fall super spannend, weil es hat sich mal wieder jemand Gedanken gemacht und hat mal was Neues probiert. Und das finde ich prinzipiell immer super cool.
Sie schreiben selbst, Sie haben wohl 6 Jahre daran bisher entwickelt. Ich frage mich dann nur, bei so einer kompletten Innovation, so gut sie dann am Ende sein mag, dauert es ja auch eine Weile, wenn wir jetzt an die Wartung denken, bis sowas dann noch entsprechend weitergegeben wurde an Fahrradläden, an die Mechaniker, die Mechanikerin, dass sie das dann auch entsprechend warten können, weil es ja tatsächlich ein komplett neues System ist.
Ich glaube sowieso nicht, dass du so oder dass Oyo jetzt direkt irgendwie irgendwann im Fachhandel siehst. Das sind dann eher so Direktvertriebe, Online-Shopping-Sachen. Und da wird es dann mit Sicherheit irgendwie so einen Exklusivpartner wie so eine mobile Werkstatt dann geben, die sich damit auskennt und die dann vorbeikommt.
Aber interessant finde ich schon diesen Ansatz. Ich denke da jetzt auch noch an andere Konzepte wie damals das oder immer noch das Mando Foodloose, wo es ja auch darum ging, eigentlich die Kurbel zu trennen, komplett mechanisch sogar zu trennen von dem Antrieb, wo eigentlich nur ein Generator in der Kurbel drin war und dann die Geschwindigkeit des Kurbelns quasi dazu geführt hat, dass dann der Motor hinten angetrieben wurde. Das ist ganz schön skurril, wenn du überhaupt keine mechanische Verbindung mehr hast, aber was der große Vorteil an solch einem System wäre, dass es halt extrem wartungsarm ist, nicht? Aber das hat man natürlich hier bei dem Ansatz vom Oyo nicht, weil es gibt ja eine mechanische Verbindung.
Wobei eine mechanische Verbindung auch nie das Schlechteste ist. Ich bin ja, bevor ich mich hier online mit E-Bikes beschäftigt habe, war ich ja auch mal Maschinenbautechniker und ich finde mechanische Verbindungen auch einfach gut, weil das kann man sehen und das kann man fühlen und da gibt es keine Drahtlos-Übersetzung und das hat natürlich auch irgendwo Vorteile.
Und es kann keinen Softwarefehler geben, das ist auch ein Vorteil.
Ja, genau.
Gut, aber das ist auf jeden Fall wieder mal ein neuer Ansatz. Interessant ist noch für alle Hörerinnen und Hörer, wie viel soll dieses Rad kosten, wenn es dann auf den Markt kommt und vor allen Dingen, wenn es auf den Markt gekommen ist, wo bekomme ich es?
Ja, die ersten Käufer, die konnten da für $1,850 zuschlagen. War allerdings jetzt schon ein bisschen her. Also das ist aktuell auch nicht mehr verfügbar. Man kann es aktuell nicht vorbestellen. Auf der Indiegogo-Seite steht, das Projekt ist currently being updated. Also da wird noch mal was verändert. Es kann natürlich sein, dass die in einem Affenzahn das Funding-Ziel erreicht haben und stellen sich jetzt doch noch mal neu auf und schießen was nach. Aber ja, was es am Ende dann tatsächlich kosten wird, ist noch ein bisschen unklar. Also bei dem ersten Release haben sie eine UVP von $3,600 genannt. Ob das dann auch nachher tatsächlich so ist, das weiß man ja immer nicht so genau.
Man muss hier vielleicht auch noch eine Warnung abgeben bei diesen Crowdfunding-Kampagnen. Das kann auch immer sein, dass so ein Unternehmen da nicht liefern kann und das komplett das investierte Geld, wenn man es auch theoretisch günstig dann erwerben könnte, weil die Preise sind dann ja für diejenigen, die das eben becken, so heißen die ja, ist dann ja reduziert. Das könnte dann auch weg sein. Also die Gefahr ist natürlich auch immer da. Es ist tatsächlich was für Early Adopter, für Leute, die wirklich sagen, das ist sowas Innovatives, wir unterstützen das. Und da muss man auch ein bisschen dabei bleiben und gucken, wie sich dieses Unternehmen entwickelt, ne?
Genau, das ist bei den Crowdfunding-Plattformen natürlich immer eine Investition, und eine Investition in jegliche Sachen birgt immer ein kleines oder großes Risiko, je nachdem. Das muss man natürlich wissen, genau.
Aber es ist auf jeden Fall ein Glauben an die Zukunft und an was Neues. Und so ein bisschen Zukunft haben wir eigentlich auch beim nächsten Thema. Und zwar geht es da wieder mal um einen Helm. Wir haben jetzt ja schon häufiger auch über Smart-Helme gesprochen und gefühlt in jedem zweiten Helm ist mittlerweile ein Licht integriert. Das ist wunderbar für die Sichtbarkeit, aber jedes Licht braucht auch eigentlich eine Stromquelle, einen Akku oder eine Batterie. Und bei diesem Helm, dem POC Omni Eternal, ist es nicht so. Da gibt es hinten ein Licht, was tatsächlich ohne Akku funktionieren soll. Was schafft dieses Licht, was andere Lichter an Helm nicht können?
Ja, du hast es ja schon gesagt. Das Licht geht offensichtlich niemals aus. Wir hatten da ja schon dann direkt kurz nach der Veröffentlichung die ersten Meckerer. Oh, wer braucht denn sowas? Und schon wieder was Neues. Und ich finde das Thema aber total spannend, denn das ist, oder dabei handelt es sich wohl um eine neuartige, vereinfacht gesagt, Solarzelle, die eben nicht nur Sonnenlicht in Strom und beziehungsweise Energie umwandeln kann, sondern auch künstliches Licht. Das heißt, wenn du theoretisch mit dem Ding abends durch die Stadt fährst und da scheint nochmal eine Laterne drauf, geht das energietechnisch immer noch weiter. Und das ist natürlich irgendwie echt eine tolle Sache. Und ich meine, wie oft sind Batterien leer? Also genau. Das muss nicht im Helm so sein. Das ist bei allen Sachen so. Die Batterie ist ständig leer, wenn man es mal braucht. Und ja, das kann eben hier, so wie der Hersteller wirbt, nicht passieren.
Aber das frage ich mich, ob es tatsächlich so ist. Ich kann mich dran erinnern, ich hatte früher als Kind eine Frisbee-Scheibe, die bestand aus einem Material. Wenn dieses Material, die Frisbee-Scheibe in der Sonne war, dann wurde Energie gespeichert und abends wurde das dann so grün glühend abgegeben. Das gleiche hatte ich als Dinosaurier-Skelett, was man zusammenbauen konnte. Da leuchtete das auch. Das war eine super Geschichte. Aber ich weiß noch, bei der Frisbee, ich musste natürlich immer dann Sonne haben oder eben eine Taschenlampe, die ich dann direkt dran gehalten habe. Und es hat eine Weile dann gedauert und dann war es wieder dunkel. Also dieses Material muss ja eine extrem starke Leistungsfähigkeit haben, was das Lichtspeichern angeht und vor allen Dingen auch aus der Entfernung, dass wirklich jede Lichtquelle irgendwie mitgenommen wird.
Ja, ich glaube auch, dass das ja vielleicht sogar weniger eine brandheiße Innovation ist, sondern eher vielleicht auch in die Richtung Effektivität einer Solarzelle geht. Also ich meine, ja, diese Solartaschenrechner, die man so von früher kannte, die haben ja auch unter der Schreibtischlampe irgendwie funktioniert. Wobei ich da auch nicht tief in der Materie drinstecke. Aber das ist, wenn das tatsächlich so ist und so funktioniert, ist das natürlich eine super coole Sache. Denn ein Licht oder eine kleine LED-Leuchte einfach am Helm halte ich für super sinnvoll. Und ja, wenn das so funktioniert, bin ich begeistert.
Ja, und vor allen Dingen ist ja auch die Frage, wie viel Energie da verbraucht wird. Also auf den Bildern sieht man ja auch eigentlich eine kleine Fläche hinten am Helm, die dann auch nicht kontinuierlich leuchtet, sondern blinkt. Und allein dadurch hast du natürlich auch weniger Verbrauch, ne? Aber wie du schon gesagt hast, also das Spannende finde ich daran auf jeden Fall, dass ich mir den Helm schnappen kann. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, den aufzuladen und habe dann immer hinten wenigstens noch eine Sichtbarkeit durch eine blinkende Lampe.
Ja, genau, ja. Wäre auch interessant noch zu wissen, ob da eben ein kleines Backup drin ist als Speicher, Zwischenspeicher, ein kleiner Akku, eine kleine Zelle, Batterie. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber ja, das, ich meine, die werden sich dabei was gedacht haben.
Der Helm ist ja auch nicht ganz günstig. Also ich sehe hier, dass der Preis so um die 250 Euro liegen soll. Und ab Juni 2021 soll dieser energieautarke Fahrradhelm wohl auf den Markt kommen.
Ja, das ist richtig. Das ist kein Schnapper. Da glaube ich, dass das wahrscheinlich ja irgendwie wahrscheinlich schon ein Fünftel auf die Lichtinstallation geht. Also der hat ja auch nicht nur hinten quasi dann, wo das Licht auch ist, diese Solarzellen, beziehungsweise es ist ja gar keine Zelle, sondern es ist eher eine Folie.
Eine Folie,
ja. Es ist eine Solarfolie, das ist nochmal ganz wichtig, und die heißt Powerfoil und die ist eben oben auf dem Helm aufgeklebt und das soll also als Energielieferant für das Licht dann am Hinterkopf ausreichen.
Das ist ein spannendes Konzept, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, also gerade weil es eine Folie ist, die man dann ja auch auf verschiedene Flächen kleben kann. Das würde natürlich auch bei Kleidung in Plus an Sicherheit dann bringen.
Absolut, ja.
Also wir hatten gerade heute besprochen, das Fahrradschloss, was einen Brechreiz auslösen kann, wenn es geknackt wird. Das E-Bike, das mit hydraulischer Flüssigkeit statt einer Kette funktioniert. Und gerade eben ging es um den Fahrradhelm mit Dauerlicht, das ohne Akku auskommt. Simon, wenn du dir was wünschen könntest, welches dieser Produkte möchtest du gerne ausprobieren?
Also ich würde mich am liebsten mit dem neuen Helm auf das Oyo-Bike setzen.
Aber den Brechreiz möchtest du nicht bekommen.
Nee, das überlasse ich dir, wenn du nochmal deine Fahrräder besser sichern willst, damit da nichts mehr anbrennt.
Also da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich würde dann auch die gleiche Kombination nehmen und wir können dann das Rad entsprechend mit dem Stinkeschloss dann anschließen. Und dann es hoffentlich nicht gestohlen.
Ja, aber dann lass uns dann gleich einen zweiten Schlüssel dazu bestellen.
Genau, auf Nummer sicher gehen. Ja, super. Wenn euch der Podcast so gefällt, wie ihr den jetzt gerade gehört habt, dann abonniert ihn in einem der Podcast-Verzeichnisse und dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung. Das hilft uns immer sehr. Und jeden Monat gibt es eine neue Folge vom E-Bike News Podcast. Das war die 9. Folge des E-Bike News Podcasts. Ich sage danke an Simon und ich wünsche euch allen allzeit gute Fahrt. Ciao, ciao.
Tschüss.
E-Bike News, der Podcast.